Soundcheck Politik, der Podcast mit Andreas Stoch.
Hallo und herzlich willkommen zu Soundcheck Politik, meinem Podcast, in dem ich euch, ihr wisst es, alle zwei Wochen begrüßen darf. In Soundcheck Politik geht es um die großen und kleinen politischen Fragen und es geht natürlich, der Name sagt's, um Musik. Und mit wechselnden Gästen spreche ich nicht nur über aktuelle politische Herausforderungen, sondern natürlich auch über Musik und andere Leidenschaften meiner Gäste. Und deswegen freue ich mich ganz besonders, dass heute zwei besondere Gäste bei uns sind, nämlich der Vorsitzende des Landesschülerbeirats Baden-Württemberg, Joshua Meisel, und einer seiner Stellvertreter, Lorenz Springmann. Ich freue mich, dass ihr beide da seid. Herzlich willkommen.
Vielen lieben Dank. Wir freuen uns auch.
Danke für die Einladung.
Ja, und wie könnte es anders sein bei Gästen, die dem Landesschülerbeirat angehören? Heute soll es natürlich um Bildung gehen, um Bildungspolitik. Und wir haben es ja gerade gehört, in dem Song Another Brick in the Wall von Pink Floyd geht's ja um Teachers, da geht's um School, da geht's um die Frage, wie ein Schulsystem sein soll, das eben die Menschen nicht nur zu weiteren Ziegelsteinen einer Mauer macht, sondern, ich sag's jetzt mal so deutlich, und so meint es Pink Floyd ganz sicher auch, die Schülerinnen und Schüler ertüchtigt, später in ihrem Leben selbstverantwortliche Menschen, Bürgerinnen und Bürger unseres Landes zu sein und nicht eben nur ein Ziegelstein in der Mauer. Und deswegen frage ich jetzt einfach mal in eure Richtung, wenn man so Schüler ist und auf dem Weg zu seinem Abschluss, was sind denn dann so besondere Momente, wo man sagt, ich kann es nicht einfach so lassen, ich muss was tun, ich will Bildungspolitik aktiv gestalten, ich gehe in den Landesschülerbeirat. Joshua, wie war es bei dir? Wie bist du auf die Idee gekommen, für den Landesschülerbeirat zu kandidieren?
Okay. Bei mir hat das auch viel damit zu tun, was ich später machen will. Ich will auf jeden Fall Medizin studieren und dann gerne Psychiater werden. Und das war auch schon, bevor ich mit dem Abitur angefangen habe, für mich klar, dass ich in die Richtung gehen will. Und dann während dem Abitur habe ich gemerkt, okay, vieles von dem, was ich jetzt lerne, ist eigentlich gar nicht so sachdienlich für das, was ich später machen will. Und auch klar, Medizin, man kennt es, das hat einen sehr hohen Numerus Clausus, eigentlich 1-0 ist da der Standard. Es gibt kaum Unis in Deutschland, wo man das nicht braucht, um dort in das Studium reinzukommen. Und ich für mich habe dann immer wieder festgestellt, naja, vieles von dem, was jetzt da wichtig ist, um diesen NC zu erreichen, zum Beispiel Kunst, ach, in dem bin ich nicht besonders gut. Aber das ist dann ausschlaggebend dafür, ob jemand Medizin studieren kann oder nicht. Hm. Und das ist eins von den Fächern, auch noch bei anderen Fächern, Deutsch zum Beispiel, Gedichtsanalysen. Ob das jetzt was darüber aussagt, ob ich ein guter Mediziner werde oder nicht, ich würde sagen, nein.
Okay, aber das waren dann so, ich sage es mal, Motive auch heraus aus der Frage, was soll später mal passieren, was will ich später mal erreichen. Lorenz, wie war es bei dir? Was hat dich während deiner Schulzeit dazu gebracht, ich sage es mal, politisch dich zu interessieren, aber dann vor allem auch Bildungspolitik in den Mittelpunkt zu stellen?
Ich glaube, als Schüler ist man tendenziell, sobald man in die Schule kommt, interessiert. Das kann in super vielen Fächern sein und so war es auch bei mir. Aber das erste Mal, als ich dachte, hey, komm, man kann auch ein bisschen mehr machen, ich interessiere mich da doch nochmal über das normale Maß hinaus, war, als ich gefragt worden bin, hey Lorenz, könntest du dir vorstellen, Klassensprecher zu sein? Das war bei mir in der Oberstufe dann. Und da dachte ich mir, ja doch, könnte ich, tatsächlich. Und dann ging das alles so ein bisschen seinen Gang vom Klassensprecher zum Schülersprecher. Man hat dann das erste Mal so ein bisschen diese Selbstwirksamkeitsluft gerochen, geschmeckt und die schmeckt gut, die treibt an. So war es zumindest bei mir. Und dann kam irgendwann der Zettel für den Landesschülerbeirat, hey, komm doch an die und die Schule, lass dich aufstellen. Und dann dachte ich mir, genau, das mache ich. Und so ging es dann tatsächlich bis in den Landesschülerbeirat und dann bis zum stellvertretenden Vorsitz, wo ich mich heute probiere, stark zu machen für die Bildungspolitik für Schülerinnen und Schüler.
Sehr gut. Und nur, dass unsere Zuhörer das auch wissen, aus welcher Schulart kommst du?
Mein Schulweg ist ein bisschen schwierig gewesen oder ein bisschen, sag ich mal, unterschiedlich zu dem ganz normalen. Ich bin in Sachsen bis zur Realschule Schüler gewesen. Mhm. Habe dann eine Ausbildung gemacht. Das heißt, ich habe auch die Berufsschulerfahrung einmal mitnehmen dürfen. War dann in Ravensburg auf einem privaten Gymnasium und bin jetzt in Stuttgart auf einem Gymnasium, auch auf einer Privatschule, ja, der Kolping-Privatschule.
Das heißt, du hast, ich sage jetzt mal, einen bunteren Weg gemacht und auch schon was gesehen. Joscha, wie war es bei dir? Weil im Landesschülerbeirat, das könnt ihr vielleicht auch gleich nochmal ein bisschen ausführen, damit unsere Hörer auch wissen, was ist der Landesschülerbeirat auch? Da kommen ja Schülerinnen und Schüler aus ganz unterschiedlichen Schularten zusammen. Ich glaube, diese verschiedene Perspektive ist ja auch gleich was ganz Wichtiges für das Gremium.
Ja. Auf jeden Fall. Also bei mir ist es auch eher ein bunter Schulweg, nicht ganz so sehr wie bei Lorenz. Ich habe, glaube ich, auch viermal jetzt bis auf der jetzigen Schule die Schule gewechselt, habe eigentlich auch so ein bisschen Realschulerfahrung, verschiedene Grundschularten. Ich war mal eine Zeit lang auf einer Montessori-Schule. Damals übrigens hat man gesagt, dass ich verhaltensauffällig bin. Hat mir damals aber sehr viel geholfen, weil ich dadurch gelernt habe, mehr selbstständig zu lernen, was also dieser Montessori-Weg, ja, ist, auch wenn der inzwischen etwas verrufen ist, und dann schlussendlich aufs Gymnasium jetzt bei mir dann in Waldshutin.
Okay, also durchaus unterschiedliche Wege, aber ich glaube, das ist ja auch die Stärke, gerade wenn es ein solches Gremium wie den Landesschülerbeirat gibt. Und jetzt vielleicht auch noch für unsere Zuhörer, der Landesschülerbeirat, das könnte ja jetzt ein Gremium sein, das sich sozusagen autonom organisiert. Aber ihr seid ja quasi auch ein durchaus gesetzlich verankertes Beratungsgremium des Kultusministeriums. Und da wird mich natürlich schon interessieren, wie funktioniert es denn so? Weil jetzt seid ihr Schülerinnen und Schüler, jetzt habt ihr noch kein fertiges Jurastudium oder einen anderen akademischen Abschluss. Und jetzt sollt ihr ja Dinge bewerten, die euch vom Kultusministerium, sind ja oft auch sehr technische Materien, vorgelegt wird. Wie funktioniert denn sowas? Wie oft tagt so ein Landesschülerbeirat? Wie funktioniert die Arbeit?
Genau. Vielleicht erstmal zu den Proforma-Sachen. Der Landesschülerbeirat, der tagt als Ziel einmal im Monat. Das ist in den Sommerferien, gemäß der Sommerferienpause muss auch mal sein. Dann nicht einmal im Monat, aber in den Schulzeiten ist das dann immer so. Und ich glaube, du hast es schon ganz gut angesprochen. Das sind immer recht schwierige Sachen. Das ist nicht immer einfache Kost, aber ich glaube, da ist das auch so ein bisschen. Man ist im Landesschülerbeirat und man engagiert sich und da gehört es auch dazu, solche Dinge sich durchzulesen, auch mal nachzufragen bei Leuten, die das vielleicht schon mal gehört haben. Wir sind ja alle ExpertInnen für die Bereiche, aus denen wir kommen, ExpertInnen für unseren Lebensweg. Und ich glaube, so unterschiedlich wie Joscha und mein Lebensweg ist, sind auch viele schulische und private Lebenswege im Landesschülerbeirat. Ich glaube, wir unterstützen da gut einander. Und dadurch, weil wir eben Expertinnen sind für unser Leben und für die Sicht, die wir haben, sind, ja, wir, denke ich, auch eine sehr wichtige Stimme.
Sehr gut. Joscha, noch ergänzen?
Genau. Ich sage dann immer bei diesen Teilen, oder wir beide, wir moderieren die Sitzung meistens im Duo. Wir machen jetzt so ein bisschen Wunschkonzert. Also wir probieren das dann auch gemeinsam oft so ein bisschen aufzubereiten und nochmal zu sagen, okay, das sind die wichtigsten Kernpunkte. Ja. Und dann machen wir so ein bisschen, wie gesagt, Wunschkonzert und fragen dann einfach, okay, was sind eure Meinungen? Was sind einfach die ersten Gefühle, Reaktionen, die bei euch entstehen? Ja. Was hättet ihr gerne anders? Und das dann einfach auf einer ganz simplen Ebene. Und dann probieren wir das natürlich, also protokollieren das und dann im Endeffekt auch in den Stellungnahmen an das Ministerium im Vorstand nochmal zu bündeln und zusammenzufassen und zu sagen, ja, das sind die wichtigsten Punkte und das dann vielleicht auch noch auf eine etwas höhere Ebene zu bringen. Weil klar, du hast es angesprochen, der Landesschülerbeirat ist ein sehr diverses Gremium. Wir haben Schüler im Alter zwischen 13 und 26 Jahren von allen Schularten paritätisch besetzt in ganz Baden-Württemberg. Und das sind ja nicht gerade wenig. Und deswegen sind da auch ganz unterschiedliche Kompetenzen und so da. Und deswegen oft auf einer niederschwelligen Ebene, was bewegt euch gerade, wenn ihr das so hört?
Also ich habe ja auch schon meine Erfahrungen gemacht. Ich war ja 3,5 Jahre Kultusminister in diesem Land und ich weiß noch sehr gut, gerade auch was die Kontakte zu den Beratungsgremien angeht. Da gibt es ja neben dem Landesschülerbeirat auch den Landeselternbeirat und es gibt noch den Landesschulbeirat. Alles ja ich sage jetzt mal, Gremien, die das Kultusministerium auch mit ganz verschiedenen Kompetenzen beraten sollen. Auch die Perspektiven der Eltern, der Schüler und Schülerinnen, aber genauso natürlich im Landesschulbeirat ganz viele Organisationen. Und was mir damals sehr gut getan hat, war auch an diesen Sitzungen teilzunehmen, weil man kann sich ja in Gesetzen irgendwas ausdenken, was man so ungefähr sich vorstellt, was richtig oder falsch sein könnte. Und man kriegt natürlich erstmal durch den Kontakt von Leuten, die auch von der Basis kommen. Ich meine da auch natürlich unsere Lehrkräfte oder die Schulleiterinnen und Schulleiter, die man da einbeziehen sollte, kriegt man möglicherweise Hinweise, die man vorher noch gar nicht so bedacht hat. Und ich sage das für mich war das auch ganz besonders schön. Ich hatte damals, als es um den Bildungsplan ging, ihr erinnert euch vielleicht, da ging es ja um ganz hoch her, weil da wurden ja Dinge behauptet, die nicht gestimmt haben über das Thema Toleranz und Akzeptanz von Vielfalt. Und damals habe ich einen Preis gekriegt, weil ich mich dafür eingesetzt habe, dieses Thema zu verankern. Und damals hat der damalige Vorsitzende des Landesschülerbeirats die Laudatio gehalten. Und das fand ich schon eine besondere Auszeichnung, weil als Minister machst du dir nicht jeden Tag nur beliebt, sondern du kommst ja vielleicht auch mal mit kritischen Sachen. Deswegen jetzt die Frage, wie ist das Verhältnis gefühlt? Man hat kürzlich von euch ja vom Landesschülerbeirat auch mal so eine, ich sage es mal, eine gewisse Unmutsäußerung gekriegt, was die Einbeziehung angeht und ob man sich auch wahr und ernst genommen fühlt. Wie seht ihr das? Wie würdet ihr das jetzt mal beurteilen, gerade im Moment? Habt ihr das Gefühl, ernst genommen zu werden? Weil wir sind ja im Bildungsbereich schon in einer Umbruchssituation und das, glaube ich, ist jedem klar, es muss auch was passieren. Wie nehmt ihr den Kontakt dann zur Amtsspitze zu den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Kultusministerium wahr?
Ich glaube tatsächlich, dass es jetzt gar kein Gefühl, dass nur wir im Landesschülerbeirat haben, sondern bei vielen Jugendlichen so ist. Wir hatten jetzt letzte Woche die Landesjugendkonferenz und da waren unter anderem auch die Kultusministerin und der Sozialminister. Und am Ende von der einstündigen Fishbowl gab es die Möglichkeit für die Teilnehmer, einmal Punkte zu verteilen für verschiedene Bereiche. Und ein Bereich war, dass sich die Anwesenden dort von den Ministern ernst genommen gefühlt haben. Ich glaube, auf den Bereich sind um die 6% entfallen. Das war ziemlich...
Das ist nicht sehr viel.
Das ist nicht sehr viel, genau. Vielleicht auch gar nicht unbedingt den beiden Ministern geschuldet, sondern auch, dass... unter der rot-grünen Regierung hat man gesagt, okay, man will jetzt vieles verändern, man macht die Gemeinschaftsschulen groß, dann schwarz-grün und da ist dann nicht mehr so viel passiert in der Zeit. Und dann war man lange in so einem, ja, ist man festgesteckt eigentlich in einem Prozess, den man begonnen hat, eben grün-rot und dann, der nicht fortgeführt wurde. Ich glaube, das merkt man an vielen Schulen, dass da was angefangen wurde, was nicht zu Ende geführt wurde. Und das glaube ich, für viele junge Menschen irgendwie frustrierend. Dann drückt sich in so einem Gefühl aus, man müsste irgendwie so viel machen und das wird dann nicht gemacht oder es wurde halt nicht gemacht. Und jetzt bewegt man sich zwar wieder in die Richtung, aber man merkt halt, klar, da wurde jetzt auf jeden Fall 5 Jahre lang eigentlich gar nichts gemacht und diesen Prozess angehalten.
Okay. Gehe ich nochmal nach diesem Punkt. Ich nehme das ja selbst auch wahr. Ich glaube, das ist richtig von der Beobachtung, dass wir in Baden-Württemberg bis 2011, das war ja eine CDU-Führung in der Regierung, ich sage mal eine eher konservative Sichtweise hatten, auch was das gegliederte Schulsystem angeht. Dann hat man gemerkt, PISA-Schock in den 2000ern, irgendwie es funktioniert nicht mehr so gut, hat dann so ein bisschen am Bildungssystem was gemacht, aber nicht viel. Und dann kam 2011 eben eine neue Regierung und man hat verschiedene neue Dinge, angefangen von der Ganztagsschule. Die Inklusion musste man umsetzen, war ja auch gesetzlich vorgegeben. Und auch die Frage, brauche ich jetzt ein gegliedertes Schulsystem, um ein gutes Bildungssystem zu haben? Ich glaube, im internationalen Vergleich sieht man, die Länder, die uns voraus sind, wie Kanada, kennen diese Gliederung nicht. Aber die Frage, da wurde da sehr konkret gestellt, was müssen wir ändern? Da wurde sehr viel angefangen. Ich kann euch sagen, für mich fühlt sich's manchmal so an, 2016, nachdem dann der Wechsel war in der Regierung, wie wenn eine Baustelle eingestellt wird. Ja, also die Reformen waren nicht fertig. Und dann war, wie wenn eine Baustelle gestoppt wird und eine Plastikplane drüber gezogen wird. Und ich sag mal, viele Lehrerinnen und Lehrer, Schulleiter schildern mir das so, dass irgendwie das Gefühl besteht, man ist nicht fertig. Der ist ein unfertiger Zustand. Also ich sag mal, bei der Baustelle, der Wind pfeift rein und es regnet rein und man sollte jetzt dringend mal was machen. Und jetzt hatten wir ja zuletzt Diskussionen um eine Bildungsreform, auch über die Regierungs- und Oppositionsgrenzen hinweg. Ich finde das immer noch schmerzhaft, dass die Regierung auf dieses Angebot nicht eingegangen ist, weil jetzt fängt man ja wieder an, so kleine Bausteinchen zu verändern. Und ehrlicherweise hat die Regierung das ja nicht aus eigener Energie gemacht, sondern Auslöser war ja das G9-Volksbegehren. Und da würde mich natürlich auch fragen, fangen wir mal mit dem G9-Thema an. Wie habt ihr im Schülerbeirat dieses Thema zurück, so wird es ja beschrieben, zurück zu G9 besprochen? Hattet ihr da eine Position dazu? Habt ihr euch in der Debatte auch positioniert? Wie war das damals? Lorenz vielleicht.
Genau, also ich glaube, das ist so ein bisschen unsere Kernaufgabe, dass wir uns da positionieren, dass wir darüber reden, dass wir darüber nachdenken. Und wie der Landesschülerbeirat so ist, gab es da viele unterschiedliche Meinungen. Am Ende des Tages haben wir uns dafür ausgesprochen, für zurück zu G9. Das hatte viele verschiedene Gründe, aber vor allem sehen wir da einfach den Individualismus der Schülerinnen und Schüler gestärkt. Wir haben es auch mit Corona gesehen, wir haben es mit ganz hohen Inflationszahlen gesehen. Schülerinnen und Schüler sind meist nicht so unbedingt die Bestimmer ihrer Umstände. Und wenn es dann dieses eine Bonusjahr gibt für eben nicht den perfekten Lebensweg, dann ist das voll in Ordnung. Und dann kann das, wenn das ordentlich umgesetzt ist, ganz viel abfedern. Dann kann das ganz viel Qualität bringen und vor allem auch Engagement, was über die Schule, was in der Freizeit stattfindet. Und dahin geht auch nochmal Bilden und persönliche Kompetenzen werden dadurch auf jeden Fall gestärkt. Mehr Freizeit ist gut für die persönliche Entwicklung von jungen Menschen.
Und das war, glaube ich, damals auch wichtig, auch die Perspektive von Schülerinnen und Schülern aufzunehmen. Ich habe selbst ja 4 Kinder und die sind teilweise auf der Waldorfschule gewesen, teilweise auf einem Gymnasium und haben dann auch G8 gemacht. Und da hatte ich schon das Gefühl, da wird es schon sehr, wie soll ich sagen, das Ganze unter sehr hohem Druck gemacht. Und das Thema Persönlichkeitsentwicklung ist da nachgestanden. Dann kamen ja die Vorwürfe, die Schüler sind noch nicht mal 18, wenn sie von der Schule abgehen. Wir kennen ja alle Diskussionen. Und ich glaube, da war es wichtig, dass von den Schülerinnen und Schülern auch, das ist keine 100-zu-0 Entscheidung. Ich kenne ja auch die Befürchtungen jetzt, die bei G9 entstehen können. Ich glaube aber, dass in der Summe mehr Gründe dafür gesprochen haben. Was waren jenseits der Frage, dass ich sage jetzt mal ein bisschen mehr Druck rausnehmen aus dem Kessel, was waren denn so Punkte, die ihr euch von dem G9 auch inhaltlich versprecht? Also wir reden ja ganz viel. Die einen reden von, wir brauchen mehr Informatik und Mitbildung. Die anderen reden davon, wir brauchen heute, gerade aufgrund der aktuellen Situation, mehr Demokratiebildung. Was sind so Themen, die bei euch im Landesschülerbeirat bei dem Thema G9 gibt uns Chancen, um an diesen und jenen Stellen besser zu werden? Joshua, was waren so die Hauptpunkte bei euch?
Ich finde es tatsächlich schwierig, da so einen einzelnen Punkt herauszugreifen, weil für uns war, wenn wir über das Thema diskutiert haben, eigentlich immer klar, da muss viel passieren. Man muss eigentlich den ganzen Bildungsplan überarbeiten. Man muss schauen, okay, welche Inhalte sind noch zeitgemäß, welche brauche ich auch wirklich und welche kann man vielleicht ersetzen durch andere, die vielleicht auch gerade für den späteren Lebensweg dann relevant werden.
Genau. Okay, aber dann ist es ja durchaus so, dass ihr euch, ich sage jetzt mal, von der Reform hin zu G9, ich sage es mal, einen größeren Wurf erwartet habt. Weil ihr sagt ja zu Recht, den Bildungsplan mal insgesamt auf den Prüfstand zu stellen. Es ist klar, wenn ich neue Dinge reinbringen will, ich kann es ja nicht immer nur oben drauf setzen. Das war ja damals, als ich in diesem Bildungsplan 2016 auch das Thema Wirtschaft, Berufs- und Studienorientierung eingeführt habe. Es war ja klar, das sind Teile von anderen Fächern drin, aber gleichzeitig haben wir natürlich immer auch eine Konkurrenzsituation zwischen den Fächern. Und ich halte es für extrem zentral, dass man in so einer Diskussion natürlich Wissenschaftler, natürlich Praktiker, also Schulleiter, Lehrkräfte, aber vor allem auch Schüler aus, ich sage es mal, aus der Adressatenposition mit einbezieht, weil die Frage ist ja auch, was braucht ihr? Kennt ja auch die Diskussion, Google oder Goethe, ist es noch zeitgemäß, Gedichtsinterpretationen zu machen oder ist digitale Kompetenz wichtiger? Ich bin immer so ein bisschen hin und her gerissen. Ich finde, es sollte eigentlich kein Oder sein, sondern ich sollte vielleicht auch möglichst die Sachen zusammenbringen. Ich glaube, eine Gedichtsinterpretation steht dem nicht im Wege, dass ich mehr digitale Kompetenzen in der Schule erwerbe. Und deswegen, glaube ich, muss man da einen sehr klugen Prozess aufsetzen. Jetzt würde ich mal einfach mal einen kurzen Break an der Stelle machen. Zu Bildungspolitik kommen wir gleich wieder. Aber jetzt interessiert mich natürlich, das Ding heißt ja Soundcheck-Politik. Und wir haben euch vorhin mit einer echt alten Schote mal überfallen, nämlich mit Pink Floyd. Und die sind ja wirklich aus den 70er, 80er Jahren. Also da wären vielleicht eure Eltern noch zu jung gewesen, sage ich mal vorsichtig. Was ist so das, was ihr hört, wenn ihr euch mal richtig entspannen wollt oder vielleicht auch, wenn ihr mal auf ein Konzert oder auf irgendeine Veranstaltung geht. Lorenz, trau dich.
Ich muss gerade nachdenken. Ich habe tatsächlich meine Kopfhörer eigentlich immer dabei. Auf dem Weg hierhin habe ich was von Giant Rooks gehört. Ich glaube, Somebody Like You hieß der Song. Das ist gerade mein heißer Brenner. Den höre ich ganz gerne. Und wenn ich so richtig entspannen möchte, dann ist es meistens so das ganz typische Lo-Fi oder dann doch tatsächlich ein Elvis Presley. Der finde ich einfach ganz gut so den ja Vibe einfach hittet. Also es macht einfach Laune. Und dementsprechend bin ich da vielleicht gar nicht so weit weg von den alten Schoten. Ne?
Sehr gut, sehr gut. Das tut mir auch gut, weißt du. Weil jetzt brauche ich auch Schnittmengen in der Gesellschaft. Joshua, sehr gut. Joshua, wie sieht's bei dir aus?
Ja, ich bin da vielleicht nicht ganz so, ich bin alt unterwegs, sage ich mal. Also ein bisschen moderner, viel Rap und Hip-Hop, aber gar nicht mal so Mainstream. Ich glaube, den kennt hier niemand im Raum. CR7Z, Chris, macht seit den 2000
Hier im Raum gibt's Nicken, Joshua. Mach dir keinen Kopf.
Oh, das überrascht mich. Der ist nämlich deutschlandweit nicht so bekannt. Das sind vor allem tiefgründige Texte eigentlich. Und mir hilft das immer. Also auch jetzt vor dem Podcast, generell eigentlich immer, bevor ich irgendwelche Interviews gebe, höre ich mir immer seine Songs an, weil er selber hat auch einen ziemlich schwierigen Lebensweg. Alkohol, Drogen und so. Spricht da aber sehr offen auch in seinen Texten drüber, auch über Zweifel und so. Und gerade vor irgendwie so öffentlichen Auftritten und so, dann klar, da kommt man mit der Zeit rein. Inzwischen bin ich auch ziemlich entspannt hier bei dem Podcast, aber so eine gewisse Grundaufregung ist schon noch da. Und dann höre ich mir einfach Lieder von ihm an, wie er auch über seine eigenen Zweifel spricht. Und das bringt mich immer total runter. Und dann kann ich meistens ganz entspannt irgendwie in so Interviews gehen.
Also das ist ja dann klingt ja schon ein bisschen so, als ob dann auch das wichtig für die Seele wäre, würde ich mal sagen. Ich glaube, Politik ist tatsächlich Musik und Politik sollte was für den Kopf sein. Aber ich glaube, gerade bei Musik ist auch das Thema des Gefühls, des sich Wohlfühlens was ganz Wichtiges und auch sich vielleicht verstanden fühlens. Deswegen finde ich eure beiden musikalischen Vorlieben hochinteressant. Ich würde jetzt mal einen kurzen Break machen. Wir haben ja an der Stelle immer den sogenannten Soundwechsel. Und heute wird Stefan Fulz-Bley, mein Landtagskollege aus Mannheim und vor allem unser Bildungspolitiker in der Fraktion, eine Kleinigkeit zu unseren Gästen, aber vor allem zu unserem Thema heute sagen. Und wir hören uns gleich wieder.
Der Soundwechsel.
Das Lebenslied kann manchmal auch ziemlich überraschend sein. Ich hatte in der Grundschule zwei Diktate unter 6,0. Das hat mir dann später eine Hauptschulempfehlung eingebracht und in Englisch. Auf der Realschule war meine Leistung so schlecht, dass man erstmal im Keller hat graben müssen, um auf mein Niveau zu kommen. Ich habe später dann übrigens die Hälfte meiner Doktorarbeit in Englisch geschrieben. So verrückt ist es manchmal im Leben. Nach der Aufnahmeprüfung für die Realschule und meiner mittleren Reife habe ich übrigens erstmal eine Ausbildung bei der Sparkasse in Mannheim gemacht. Am Ende meiner Ausbildung war ich dann nicht zufrieden, weil ich der Meinung war, dass wir Realschülerinnen und Realschüler zwar mindestens genauso gut wie die Gymnasiasten waren, diese aber immer die besseren Stellen bekommen haben. Daraufhin habe ich mich entschlossen, das Abitur nachzuholen. Ich war zwar schon vorher gewerkschaftlich aktiv, aber diese Erfahrung hat mich dann spätestens vom Jungbanker zum Sozialdemokraten gemacht. Warum? Weil ich erleben musste, wie Leute nicht aufgrund ihres Talents scheiterten, sondern aufgrund der Tatsache, ob ihre Eltern ihnen das Abitur haben finanzieren können oder nicht. Das war schon eine harte Erfahrung, das mitzuerleben. Überhaupt wurde mir bewusst, dass Baden-Württemberg das spannende Bundesland ist, das beispielsweise den zweiten Bildungsweg unter der CDU massiv zusammengestrichen hatte. Und auch meine Erfahrung als Elternteil später war so, dass in der Klasse meines Sohnes auf dem G8 der Erste, der sitzen geblieben ist, das Kind einer alleinerziehenden Mutter war, die sich die Nachhilfe für Latein nicht leisten konnte. Sieht so Bildungsgerechtigkeit aus? Sicherlich nicht. Aber ist dieses Land nicht auch groß geworden, eben durch das zentrale Versprechen eines Aufstiegs durch Bildung? Aber wie? Nur für diejenigen, deren Eltern den notwendigen großen Geldbeutel haben, um die Nachhilfe zu finanzieren? Das hat nichts mit Bildungsgerechtigkeit zu tun. Auch darum ist es so extrem wichtig, dass nach vielen Jahren Kampf endlich wieder in G9 in diesem Bundesland kommt. Aber es ist nur ein Baustein. Es muss auch darum gehen, endlich den Unterrichtsausfall in den Griff zu bekommen. Denn Nicht-Unterricht geht vor allem auf Kosten jener, die sich eben nicht die Nachhilfe leisten können. Es geht um das zentrale Versprechen, Aufstieg durch Bildung. Es geht um Gerechtigkeit. Es geht darum, wem welche fairen Chancen eröffnet wird. Ohne dass Werte wie Menschlichkeit und Demokratie dabei auf der Strecke bleiben. Und um jetzt mit den Worten des Mannheimer Sängers Leith Aldin zu sagen, es geht auch um die Frage, wie.
Ja, und wir sind im zweiten Teil wieder bei Soundcheck Politik, meinem Podcast über das Thema Politik, aber auch Musik. Wir haben uns zuletzt natürlich auch über die musikalischen Vorlieben meiner Gäste unterhalten. Aber jetzt geht es mir natürlich erstmal darum, dass wir uns weiter mit den wichtigen bildungspolitischen Fragen beschäftigen. Ihr zwei seid letztlich ja unsere Experten. Und ich habe es vorhin angetextet, dieses Thema einer Bildungsallianz, ausgegangen von der Debatte um G9. Und wenn man ein Bildungssystem gut versteht, dann weiß man, dass da irgendwie alles irgendwie zusammenhängt. Und jetzt gibt es natürlich schon auch Befürchtungen, dass durch G9 der Eindruck entstehen könnte, dass man am Gymnasium jetzt ja mehr Zeit hat. Thema verbindliche Grundschulempfehlung ist ja auch immer so eine, ich sage jetzt mal, politische Streitfrage. Wir hatten bis 2011 eine sogenannte verbindliche Grundschulempfehlung. Germanisten würden an der Stelle schon reingrätschen und sagen, was soll eine verbindliche Empfehlung denn sein? Da ist nichts mit Empfehlung, sondern es ist ja dann irgendwie eine Verpflichtung. Und jetzt hat sich die Regierung ja auf so einen Kompromiss geeinigt, dass bei der Frage Gymnasium die Noten, also sprich die Lehrerempfehlung, der Wunsch der Eltern und notfalls ein Test, 2 aus 3, ihr kennt das ja, entscheiden soll. Bei der Frage zwischen Realschule, Gemeinschaftsschule, Hauptschule dann nicht mehr. Wie habt ihr diese Diskussion bei euch geführt? Also wie gesagt, die G9-Debatte ist das eine und dass wir uns davon auch eine Verbesserung von Bildung erwarten. Aber die Frage, wer entscheidet eigentlich darüber, was der richtige Weg ist? Wie habt ihr das im Landesschülerbeirat diskutiert?
Also das Erste, was ich natürlich sehr interessant finde, jetzt auch an diesem neuen Modell, man hat Kompass 4, man hat die Lehrermeinung, man hat die Elternmeinung. Man hat aber gar nirgendwo die Schülermeinung.
Eidet aus. Da merkt jemand aber, wo das Loch ist.
Also klar, wir haben darüber diskutiert und gesagt, die wird dann auch irgendwo durch die Elternmeinung repräsentiert oder soll das gemacht werden. Aber die Frage ist natürlich schon irgendwo, okay, spiegelt das auch immer wieder? Ja,
klar.
Und das wäre so der eine große Kritikpunkt. Ja. Und der andere, das sagen auch ganz viele Bildungsforscher, kann man wirklich schon in der 4. Klasse sagen, auf welche Schule jemand gehen soll. Vor allem ist es ja nicht so, dass wir 2 Schularten oder so hätten. Wir sprechen ja von der 7-Widrigkeit. Ja. Also da muss eine Lehrkraft für 20 Schüler dann jeweils am Ende der 4. Klasse sagen, nee, in eine von den 7 Schularten, da weiß ich genau, das ist deine Schulart, da wirst du auf jeden Fall drin bleiben, da machst du deinen Abschluss, die ist perfekt für dich.
Joshua, du sprichst mir da wirklich aus dem Herzen, denn die Frage, die wir uns ja stellen müssen, ist wirklich die, können wir schon, und zwar ganz konkret, egal ob aus Eltern- oder Lehrersicht, im Alter von, das sind ja 9, 9,5 Jahren, eine Prognose abgeben, die so eine hohe Sicherheit hat, dass das der richtige Abschluss fürs Kind ist. Und jetzt gehe ich zurück in die alte Welt der Dreigliedrigkeit, weil es gibt ja immer noch welche, die glauben, das ist der Weisheit letzter Schluss. Wir haben heute eine Gesellschaft, in der, glaube ich, ganz viele Kinder mit ganz vielen unterschiedlichen Startvoraussetzungen beginnen. Das fängt schon mal allein mit der Sprache an. Das hat was sehr stark auch mit dem Bildungshintergrund von Eltern zu tun, wie weit Eltern Kinder unterstützen können. Und das hat ganz oft nichts mit der eigentlichen Fähigkeit der Kinder zu tun. Und ich glaube, da sollten wir einfach mal uns auch ehrlich machen, auch mit der Wissenschaft reden, auch gerne mit Menschen, die vielleicht Schulsysteme in anderen Teilen der Welt kennen. Weil Kanada, ich war dort und habe mir das als Kultusminister angeschaut, kennt diese Art der Aufteilung nicht. Jetzt überrascht mich auch nicht, Kanada ist ein Einwanderungsland, ein klassisches. Das heißt, bei denen ist es ganz klar, da kommen Menschen, die kommen teilweise, wenn sie 3 Jahre alt sind, mit ihrer Familie, andere kommen mit 10, andere kommen mit 15. Das Bildungssystem muss die aufnehmen. Und ich habe das mit einer Schulleiterin mal besprochen. Die Frage, wenn jemand neu an der Schule ist, ist nicht, passt der hierher oder nicht? Die Frage stellt sich gar nicht, sondern die Frage ist, was müssen wir tun, damit dieses Kind oder dieser Jugendliche bei uns erfolgreich ist. Das ist ein anderes Mindset, das ist ein anderer Blick aufs Kind, aber ich glaube, der passt viel besser zu unserer Gesellschaft, die eben von Individualisierung geprägt ist. Und ihr habt es ja vorhin angesprochen, wie viele verschiedene Perspektiven auch bei euch in eurem Landesschülerbeirat zusammenkommen. Und deswegen für mich die Frage, jenseits des Gymnasiums, wir müssen uns ja auch überlegen, wie greifen wir das? Wie bauen wir das dann als Schulsystem auf, damit wir diese Individualität trotzdem irgendwie in Schulsystemen erfassen können? Wie nehmt ihr die Debatte aus Schülersicht wahr, wo die einen sagen, die Realschule ist der Weisheit letzter Schluss. Die wünschen sich dann immer gerne noch eine Hauptschule dazu, weil wenn Schülerinnen und Schüler dann nicht auf der Realschule, dann können sie es ja woanders hingeben. Versus Gemeinschaftsschule, und Joshua hat es ja gerade angesprochen, das Thema Vielgliedrigkeit, dann gibt es noch die Werkrealschule, dann gibt es natürlich noch unser System der sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren, also der früheren Sonderschulen, und man hat das Gefühl, man hat irgendwann keinen Überblick mehr. Wie beschäftigt ihr euch mit diesem Thema Schulstruktur, also gerade auch die Frage, was macht eigentlich neben dem Gymnasium noch Sinn?
Ich würde vielleicht zuerst noch was zur verbindlichen Grundschulempfehlung gerne sagen. Vielleicht auch, weil Lorenz und ich da beide so auch nicht unbedingt immer den leichtesten Schulweg hatten. Beide, also gerade so ein bisschen mit den familiären Hintergründen, beide da Sachen erlebt, die nicht besonders gut waren und dann auch beide irgendwie über Umwege dann unseren Weg aufs Gymnasium gefunden haben. Bei mir war es so, ich habe eine Zeit lang in der Schweiz gelebt. Dort ist es so, dort muss man, das ist nicht eine verbindliche Grundschulempfehlung, das ist einfach eine Aufnahmeprüfung. Die habe ich auch durch sehr traumatische Ereignisse meiner Kindheit, da Riesenangst gehabt vor dieser Prüfung, zweimal nicht bestanden. Und da war auch schon jeweils, bevor ich die gemacht habe, haben mir meine Lehrer eigentlich gesagt, nee, lass das mal lieber, die Prüfung schaffst du eh nicht. Und dann in Deutschland bin ich dann doch aufs Gymnasium gekommen und dieses Jahr hat schon mein Abitur gemacht und ich hatte ein 1,0er Abitur. Das ist der höchste Bildungsabschluss in Deutschland mit der besten Note. Und zusätzlich bin ich noch Landesschülersprecher. Und bis zur 8. Klasse waren meine Lehrkräfte davon überzeugt, dass ich es auf dem Gymnasium niemals schaffen würde, da irgendeinen Abschluss zu erreichen.
Denen hast du es ja ordentlich gezeigt.
So ein bisschen. Und bei Lorenz ist es ähnlich. Lorenz auch ein wahnsinnig guter Schüler, gleiche Problemfelder und auch jetzt eben stellvertretender Landesschülersprecher. Also zweimal die gleiche Thematik. Und das ist nicht nur bei uns so, sondern auch bei anderen
Mitgliedern. Und ihr habt vielleicht am Anfang nicht irgendwie in so eine Schublade reingepasst, muss man ja sagen. Denke ich mal, oder?
Genau, ich glaube, das kann man ganz gut sagen. Vielleicht möchtest du auch noch was dazu sagen.
Ich komme gleich dazu, die Frage zu beantworten, Andreas, aber tatsächlich ist es einfach für mich auch ein sehr spannendes Thema. Verbindliche Grundschulempfehlung ist jetzt, glaube ich, viel im Raum. Was ich nochmal sagen möchte, ist das Thema Sprache. Ich selber habe das ganz große Glück, nicht nur Schüler zu sein, sondern auch Stipendiat bei Talent im Land. Vielleicht ist das ein Begriff, das Stipendium, ist total cool. Und was man da super schnell merkt, ist, dass da Leute, die vielleicht Deutsch als Dritt-, als Viertsprache lernen, super helle im Kopf sind. Dass die mir Sachen erzählen über Quantenphysik, dass die Klavier blind spielen können, wo ich mir vor Talent gar nicht weiß, wo ich hingucken soll. Und dass da, glaube ich, im Bildungssystem schon für jeden Platz ist. Auch wenn Sprache erstmal ein großes Hindernis ist. Ich sehe immer, wenn ich bei Talent im Land bin, hey, das Können, das Wissen, das Know-how, die Motivation, die steckt drin. Und ich glaube, da ist Sprachfit, um da auch mal ein gutes Wort zu verlieren, vom Kultusministerium ein sehr wichtiger und sehr richtiger Schritt. Aber jetzt mal zurück zu der Frage über die verschiedenen Schulformen. Im Landesschülerbeirat haben wir das ganz große Glück, dass wir da paritätisch die Schulform auch vertreten haben. Das heißt, wir haben ExpertInnen aus allen Bereichen da. Und da war natürlich jetzt der wegfallende Realschulabschluss zunächst ein ganz großes Thema. Und du hattest es, glaube ich, früher im Podcast schon angesprochen, auch so eine Unsicherheit, die damit einhergeht. Ja, was passiert denn jetzt eigentlich mit den Werkrealschülerinnen? Was, also der Abschluss ist weg, was passiert mit den Schulen? Die Lehrkräfte wissen ja auch nicht so ganz, SchulleiterInnen fragen auch nach. Und ich glaube, bei uns ist oft so Thema, was kann denn der eine besser als der andere? Und so oft gibt's da vielleicht nicht die ganz konkrete Lösung, sondern manchmal wird man auf eine Schulart gesteckt und kommt da auch klar und geht dann eben diesen Weg, aber das heißt ja nicht, dass eine andere nicht auch gepasst hätte. Dementsprechend, das ist ein sehr, ich sag mal, ambivalentes Thema. Man kann bestimmt aus jeder Schulart einen Vorteil rausziehen, weil ja doch auch die Siebengliedrigkeit irgendwo seinen Vorteil hat. Wir erfahren aber oft, dass es auch ein Gefühl von Überforderung sein kann für angehende Schülerinnen, für Eltern, die sich dann entscheiden, hey, welcher der ganzen Wege wird's denn jetzt? Dementsprechend oft sehr ambivalent wird darüber geredet.
Ich glaube, das ist ein Riesenproblem, nicht nur aus Elternsicht. Ich höre das auch ganz oft von Grundschullehrkräften, die ja auch bisher gab es ja eine Empfehlung, die war halt nicht verbindlich, aber die sollten ja schon eine Empfehlung geben, was für das jeweilige Kind das Richtige ist. Und ich glaube tatsächlich, wir müssen da irgendwann auch an diesen Wildwuchs von Schularten hin. Ich habe ja auch in meiner Zeit als Kultusminister immer gesagt, eigentlich darf nicht entscheidend sein, was auf dem Türschild steht, sondern entscheidend muss sein, ob ihr den Kindern gerecht werdet, die bei euch sind. Das geht in der Grundschule los, da haben wir eine ganz große Spannweite von Kindern, auch was die Leistungsfähigkeit angeht, was Sprachentwicklung und so weiter angeht. Und es sollte, glaube ich, vereinfacht werden. Das ist ja auch schon aus Ressourcengründen notwendig. Wir wissen es, demografischer Wandel, wir haben nicht Lehrkräfte ohne Ende. Wir müssen die Lehrkräfte ja auch gut einsetzen. Und ich glaube, auch das zwingt uns ja geradezu dazu, dass wir mal politisch vielleicht aus diesen ideologischen Schützengräben rauskommen. Ich habe da kürzlich wahrgenommen, dass es eine Arbeitsgruppe von Wissenschaftlern und Schulpraktikern gibt, davon habt ihr bestimmt schon gehört, die sozusagen sich Gedanken über eine neue Sekundarschule machen, die auch von den Eltern dann auch als was, ich sag mal, zumindest Gleichwertiges zum Gymnasium gesehen wird, weil sonst besteht ja die Gefahr, dass alle ihre Kinder aufs Gymnasium geben wollen. Ihr seid da beide am Schluss auch gelandet, aber ich sag mal, nicht jeder muss ja das Abitur machen. Das ist ja auch so eine Angst davor, dass sozusagen eine Suggestion im System ist. Ich finde, wenn Schülerinnen und Schüler sich bewusst entscheiden, nach der 9. oder 10. Klasse abzugehen, um sich für eine berufliche Ausbildung zu entscheiden, dann ist es eine sehr, sehr, kann eine sehr richtige Entscheidung sein. Wie gesagt, die kann man vielleicht nicht mit 9 Jahren treffen. Aber wenn die Jugendlichen 14, 15, 16 sind, kann es ja durchaus sein, dass sie für sich so eine Entscheidung treffen. Und dann sollten die ja nicht als Verlierer gelten, sondern aus meiner Sicht sollten die dann eigentlich Respekt dafür verdienen, dass sie den Abschluss machen und den Weg sich entscheiden, an anderen zu gehen und nicht zwingend ins Abitur. Wie seht ihr das?
Bin ich total deiner Meinung und war bei mir zumindest am Anfang auch genau das Problem, dass ich sagen wir, besonders einen sehr ambitionierten Vater habe, der hat klar gesagt, Gymnasium und alles andere ist schlecht und das ist überhaupt nicht meine Überzeugung. Und ich glaube auch, als sich das geändert hat, dass ich dann nicht mehr so das Gefühl hatte, okay, ich brauche jetzt eigentlich unbedingt die besten Noten und muss mich da irgendwie beweisen, ich muss da am Gymnasium sein oder so, dass ich dann auch das Potenzial, das ja gerade schulisch gesehen schon bei mir da ist und mir auch irgendwo liegt, so theoretisch Sachen zu diskutieren. Ich sitze jetzt hier bei dir im Podcast, ich setze mich auseinander mit irgendwelchen Gesetzesentwürfen und so. Das macht mir irgendwo auch einfach Spaß, die Sachen zu machen. Und ist gut für mich, aber muss nicht gut für jemand anderen sein. Und deswegen ist es ja so wichtig, dass wir diese verschiedenen Abschlüsse und Möglichkeiten haben. Wichtig ist, und dass wir niemanden da reinzwingen und sagen, okay, das eine ist jetzt irgendwie das besser als das andere und das gegeneinander ausspielen, weil damit wird man niemandem gerecht.
Und ich glaube, genau das ist der Punkt. Deswegen habe ich vorhin ja Schubladen gesagt. Nicht irgendwie früh in Schubladen stecken, weil wir glauben, dass wir damit dann halt besser zurechtkommen, sondern dieser Individualisierung, nennen wir das Wort mal, die in der Gesellschaft ja offensichtlich ist, auch im Schulsystem ein Stück weit aufzufangen und dort Schülerinnen und Schüler einfach auch zu ermutigen, zu ertüchtigen, ihren Weg zu finden. Ich glaube, ihr beide seid da tolle Beispiele. Und deswegen bin ich da sehr guten Mutes, dass wir vielleicht auch nach der nächsten Landtagswahl einfach mal alle uns hinsetzen müssen. Wie gesagt, Ideologie mal zur Seite räumen und mit den Betroffenen, das sind für mich Praktiker an den Schulen, das sind Wissenschaftler, aber das sind vor allem auch Schülerinnen und Schüler, ein gutes Bildungssystem zu gestalten. Da würde ich mich sehr, sehr freuen. Und deswegen möchte ich euch einfach ganz herzlich auch Danke sagen für das, was ihr im Landesschülerbeirat tut. Weil ihr tut das ja für ganz viele. Wir haben über 1,4 Millionen Schülerinnen und Schüler in Baden-Württemberg, deren Vertreter ihr seid. Und das finde ich eigentlich schon, das soll euch jetzt nicht den Rucksack so schwer machen, den ihr da ohnehin schon tragt, aber ich finde, das verdient eine ganz große Anerkennung, dass man diesen Weg geht. Und deswegen freut es mich, dass ihr das tut. Jetzt würde ich unser Gespräch vielleicht abschließen mit zwei Wünschen, dass jeder von euch nochmal sagt, was wäre etwas, was ich mir jetzt, ich sage jetzt mal, für die nächste Zeit, gerade auch in der Bildungspolitik, wünschen würde, wo soll die Reise hingehen? Was wären so Punkte, wo ihr sagt, wenn ich da einen oder zwei Wünsche frei hätte, dann würde ich mir das wünschen. Wer will anfangen? Der andere hat ein bisschen mehr Zeit zum Überlegen. Joshua, fang an. Okay. Lorenz überlegt noch.
Dann fange ich an. Also wir haben ja die große Forderung zu Beginn des Schuljahres aufgestellt nach einer Enquete-Kommission Bildung. Vielleicht ein abstrakter Begriff. bedeutet in einfach, alle sollen sich an einen Tisch setzen, die irgendwie dran beteiligt sind, Parteien, Wissenschaftler, Schulleiter etc., Schülerinnen und Schüler, und zusammen überlegen, okay, wie soll denn das Bildungssystem in Baden-Württemberg in 5, in 10, in 20 Jahren aussehen? Und dass man irgendwie sich hinsetzt und eine gemeinsame Vision irgendwie hat. Weil ich glaube, bei allen politischen Grabenkämpfen und so und vielleicht auch irgendwo Ideologien, wir brauchen unbedingt, dass es nur eine Schulart gibt, wir brauchen zwei, wir brauchen drei, wir brauchen sieben oder so, ist das Wichtigste, dass man sich irgendwie einigt, eine gemeinsame Vision hat und da zusammen drauf hinarbeitet und dass nicht jeder irgendwie seine eigenen Ziele verfolgt, weil damit ist im Endeffekt niemandem geholfen, weil man sich dann nicht einigt und jeder macht irgendwo so ein bisschen seinen einzelnen Baustein, du hast das vorhin auch gesagt, und macht mal da und dann funktioniert es einfach nicht, sondern gemeinsam überlegen, okay, wie kriegen wir das Beste für die Schülerinnen und Schüler hin?
Und da höre ich sehr deutlich raus, auch längere Zeitbögen zu haben, die auch Planungssicherheit geben, weil wenn ich alle 5 Jahre nach der Wahl wieder neu entscheide, dann können sich auch die Leute an den Schulen nicht drauf einstellen und letztlich fehlt dann die Orientierung sowohl für die Lehrkräfte, es fehlt die Orientierung für die Eltern und die Schülerinnen und Schüler fühlen sich ja dann auch irgendwie wie ein Spielball von Politik.
Klar, und das, ich habe ja vorhin die Landesjugendkonferenz angesprochen, das fühlen sie dann an, das bedeutet dann oft auch mehr Politikverdrossenheit, zumindest in unserer Wahrnehmung. Mich vielleicht noch interessieren würde, auch dazu, wie nimmst du das denn wahr? Du warst ja auch 3,5 Jahre Kultusminister. Also denkst du, das ist möglich, dass man sich irgendwann wirklich ernsthaft zusammen hinsetzt? Oder meinst du, dass da die politischen Gräben zu groß sind?
Also ich hatte tatsächlich zu Beginn des Jahres, als diese Bildungsallianz-Gespräche gestartet haben, gedacht, alle hätten es kapiert, dass man nicht mehr einfach so weitermachen kann. Ich habe mich dann eines Besseren belehren lassen müssen, weil ich habe das Gefühl gehabt, dass vor allem der Ministerpräsident den Mut nicht hatte, weil er sich auch, der musste ja, die Grünen und die CDU haben ja auch große Differenzen im Bildungsbereich. Und wenn man sich dann an den Tisch setzt, dann wird halt auch sehr auffällig, wie weit die auseinander sind. Und deswegen haben sie lieber im stillen Kämmerlein so einen kleinen Kompromiss zusammengebastelt, der eigentlich aus meiner Sicht bei weitem nicht ausreicht. Die reden ja von der größten Bildungsreform. Das reicht halt leider nicht. Und wir müssen das Thema angehen. Ich bin jemand, der an Themen unideologisch rangeht. Das war auch in meiner Kultusministerzeit so. Das haben viele kapiert. Ich will auch die Leute mitnehmen, weil ohne dass die Lehrkräfte auch diese Entwicklung und diese Veränderung mitmachen, werden wir es nicht schaffen. Das heißt, wir brauchen alle am Tisch. Aber ich bin ein notorischer Optimist. Böse Zungen sagen, sonst wäre ich nie in der SPD in Baden-Württemberg gelandet. Aber das ist, glaube ich, etwas, was ich mir vorgenommen habe, was wir schaffen müssen, dass wir in diesem Bildungsbereich zu Einigungen kommen müssen und nicht ständig nur uns gegenseitig vor die Nase halten, was besser oder schlechter ist. Aber Lorenz, du wolltest mir noch deinen Wunsch sagen.
Ja, der Nachteil daran, wenn man Zweiter ist, dann wird einem der Wunsch schon geklaut. Tatsächlich der große Tisch miteinander reden, ja. Das wäre auch mein Wunsch gewesen. Ich habe jetzt aber noch einen zweiten parat, und zwar vielleicht auch Schule nicht nur als Ort von Wissensvermittlung, sondern Schule auch als Lebensraum. Man verbringt so viel Zeit in der Schule, so viel Freundschaften entstehen da, so viel auch Beziehungen, auch in der Lernprozess ist ja nicht nur auf Fächer bezogen, sondern auch sehr persönlich. Und ich würde mir wünschen, dass Schule vielleicht hin von ich vermittle nur Wissen zu ich vermittle, wir hatten es glaube ich, in einem Einstiegssatz von dir, hey, wie werde ich denn eine Persönlichkeit, wie werde ich die Persönlichkeit, die ich sein möchte, und vor allem, wie bestreite ich den Lebensweg und wie finde ich den?
Sehr gut. Schule als Lebensort, Lebensraum und nicht nur als Lernort. Ich glaube, das ist was ganz Wichtiges, gerade auch wenn wir über Themen wie Ganztag und Ähnliches reden. Da müssen wir auch als Gesellschaft, glaube ich, uns noch ein bisschen nach vorne tasten, weil viele Schule eben ganz anders erlebt und erfahren haben. Und ich glaube, da ist das, was ihr gerade gesagt habt, für mich sehr mutmachend, weil ihr seid diejenigen, die die Schule auch erleben. Und deswegen glaube ich, ist es toll, dass ihr heute bei uns wart, dass ihr uns mal so reinblicken lassen habt in die Arbeit des Landesschülerbeirats. Und mein Abschlusssatz an der Stelle lautet immer, AC/DC hat es gesagt, it's a long way to the top if you wanna rock and roll. Wenn ihr mögt, folgt mir gerne auf Social Media. Ihr findet mich unter Andreas Stoch. Und wenn ihr Wünsche, Anregungen oder Fragen zu diesem Podcast habt, dann schreibt mir an podcast@spd.landtag-bw.de. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Und jetzt danke ich nochmals meinen zwei Gästen, Joshua und Lorenz. Herzlichen Dank und euch alles Gute für die Zukunft.
Dankeschön, großes Dankeschön auch an dich.
Ja, ich bedanke mich sehr. Vielen Dank.